Himmelreichsprinzipien. Geist statt Buchstabe. Ich bin mir sicher, dass Menschen, die schon ein ganzes Weilchen im Christsein leben, damit sehr wohl Dinge assoziieren und Gedanken kommen. Aber dass Menschen, die jetzt da vielleicht weniger Berührungspunkte haben, fragen sich jetzt, wie kann das sein? Buchstabe, ich denke jetzt vielleicht an meinen Anfangsbuchstaben P und Geist. Da gibt es ja diesen Fruchtgeist und andere Geister. Was will der Peter wohl damit sagen? Schauen wir rein in die Bibel. Und zwar möchte ich zuerst ein Stück Geschehen aus dem Neuen Testament, also aus der Zeit um Jesus, deutlich machen. Und zwar hatte das jüdische Volk ein echtes Problem. Die Weltmächte um diesem Volk wurden größer und größer. Zuerst das Babylonische Reich, dann kamen irgendwann die Griechen und zum Schluss die Römer. Und als Jesus Christus gelebt hat, herrschten die Römer. Und die Römer wollten die Weltmacht. Eigentlich will ja jeder Mensch irgendwo die Weltmacht haben. Und wenn sich genug Menschen zusammentun, die das Gleiche wollen, dann schaffen sie es irgendwann. Weil in jedem Menschen steckt drin, dass er die Welt erobern möchte. Und sei es nur im ganz kleinen Bereich. Und ich würde sagen, das ist fast Schöpfungsordnung. Man kann ja auch im positiven Sinn erobern. Jedenfalls hatten die Römer die Macht und die Juden wollten sich partout nicht dieser Macht beugen. Weil die hatten ihre Überlieferung, sie hatten ihr Gottesverständnis, sie hatten ihre alten Erfahrungen, die sie nicht loslassen wollten und konnten. Und so bildeten sich Widerstandsgruppen. Und das waren sehr politische Bewegungen. Das waren richtige Kämpfer. Das waren Meuchelmörder. Das waren Assassinen. Das waren alles die alles taten, damit diese römische Macht nicht rankam, nicht zum Zuge kam. Und sie kämpften mit Leib und Leben um ihr Land. Sie kämpften um ihr Volk. Und so gab es neben denen, die jetzt ganz aktiv kämpften, von denen Jesus ja auch welche in der Jüngerschar hatte, gab es auch solche, die um den Geist des alten Bundes, um den Geist der alten Überlieferung kämpften. Und das waren zum Beispiel die Sadduzäer. Die Sadduzäer war eine Partei, die waren eine führende Partei im Judentum. Und die hatten gesagt, zurück, ich hatte es letzte Mal auch schon mal so angedeutet, zurück zu den alten ursprünglichen Worten. Und zwar nur zu den wirklich zuverlässig überlieferten, autorisierten Worten von Mose. Zurück zum Gesetz Gottes, zu den ersten 5 Büchern Mose. Viel mehr haben die nicht anerkannt. Die haben gesagt, wir wollen wirklich das alte ursprüngliche wiederbeleben. Und so kämpften sie darum und haben versucht, das in ihrem Leben auch mit ihrem Volk umzusetzen. Sie haben geworben dafür. Und dann gab es die Partei der Sadduzäer. Der Pharisäer, Entschuldigung. Die Pharisäer wiederum war eine Partei, die hatten gemerkt, in der Geschichte ist ein Bruch gekommen. Dort, was damals war, zu Moses Zeiten, das lässt sich nicht so einfach fortführen. Die Geschichte ist weitergelaufen. Und so kamen die Geschichtsbücher hinzu, es kamen die Psalmen hinzu, der König David hatte regiert. Er hatte die Begegnung mit Gott irgendwo ganz lebendig und neu definiert. Und der König David war nicht einer, der nun irgendwo fehlerfrei und sündlos war, das war ein Schlawiner hoch 7, aber er hatte eine inspirative Kraft, die war umwerfend. Und so hatte er auch das nachkommende Volk inspiriert mit seinem Psalm. Diese Begegnung zu Gott, dem Höchsten, geschildert, was im Herzen vor sich geht. Und all dies wurde weiter auch aufgegriffen von den Propheten des alten Volkes. Von 800 bis 500 vor Christus sind Propheten aufgetreten und haben gesagt, es muss etwas Neues kommen. So wie es bisher weiterging, es funktioniert einfach nicht. Leute, wir haben ein Gesetz Gottes, aber seht ihr nicht, wir kriegen es nicht hin. Wir schaffen es nicht, dieses zu erfüllen. Es wird etwas Neues kommen. Gott wird seinen Geist in das Herz der Menschen geben. Die werden es gar nicht mehr nötig haben, irgendwo noch eine gesetzmäßige Belehrung zu bekommen, weil Gottes Geist selber ist im Menschen und wird all das von sich aus erfüllen, was im Gesetz gefordert ist. Und so in der Richtung kam ein richtiger Gedankenbruch hinein in die Zeit. Und zu Jesu Zeiten war diese Gedankenkämpfe waren mittendrin. Und Jesus war so der Gegenpol zu diesen zu diesen Bewegungen, zu den Zurückbewegungen der Sadduzäer, die nur sich auf so die fünf Bücher Mose beschränkten, und der Pharisäer, die alles mit hineinnahmen und sehr wohl sahen, dass die Zeit sich umbrechen muss. Und Jesus hat sehr genau beobachtet. Und ich glaube, er hat auch eine Menge Sympathie für die Herren gehabt. Aber er hat auch gesehen, dass hier was grundlegend falsch läuft. Und so lesen wir, das lesen wir jetzt von Paulus, der nach Jesus gekommen ist und ebenfalls als Jude auch hier dieses Geschenk des Geistes unter Ablösung des Wortes oder des Buchstabens ganz scharf mit Worten beschrieb, zum Beispiel in Römer 7, Abvers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. So dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Das heißt, unser Dienst, so sagt Paulus, ist in dem Neuen des Geistes. Dienst ist unser Tun und Denken und Werden. In dem Neuen des Geistes und nicht in dem Alten des Buchstabens. Ja, so habe ich das Thema formuliert, Geist statt Buchstabe. Aber hören wir, was Jesus sagt. Jesus sagt in Matthäus 5, meinet nicht, ab Vers 17, meinet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann sagt er es noch etwas schärfer, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, also ein Strich, ein Hochkomma, ein I-Punkt, oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und dann sagt er aber auch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Boah. Zum einen macht er richtig Reklame für das Gesetz und zum anderen sagt er aber auch, diesen Weg, den die Schriftgelehrten und die Pharisäer gehen, der führt nicht in den Himmel. Eure Gerechtigkeit muss noch viel größer sein. Was, die sind doch schon gerecht genug. Ich meine, was muss denn noch gerechter sein? Muss das noch strenger sein? Muss das noch energischer sein, noch konsequenter, noch gewalttätiger? Wie muss das sein? So zumindest möchte ich dieses Thema anders formulieren. Geist über Buchstaben. Geist über den Buchstaben. Okay. Ich habe mir lange Gedanken gemacht. Mensch, das ist so ein spannendes, vielschichtiges Thema. Und ich möchte nicht nur jetzt einfach irgendwas erzählen aus der Bibel, was mit unserem Leben nichts zu tun hat. Und mir sind noch tausende von Beispielen durch den Kopf geschwirrt, aber die ja alle so eine gewisse Brisanz in sich tragen, wo man vorsichtig sein muss. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin, dass das, was in mir ist, auch verständlich wird? Fange ich ganz von vorn an. 1. Mose. 1. Mose 1, die Verse 1 bis 5. Und hier finde ich diese alte Schöpfungsgeschichte, die steht, so spannend. Also nicht, dass ich mir das jetzt genauso vorstelle, wie es so in Wirklichkeit dann gewesen ist. Also mag sein, ich war nicht dabei. Aber ich weiß, dass diese Worte, die hier stehen, eine so dicht komprimierte, poetische, künstlerische und Wahrheitssprache sind, dass ich darüber nicht fertig werde. Wir werden sehen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Was war zu Anfang? Ganz zu Anfang war die Erde wüst und leer. Und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das Erste, was hier genannt wird, ist der Geist Gottes. Bevor das Schöpfungswort kommt, bevor dieses Wort, welches sich aus Buchstaben zusammensetzt, aus einzelnen Schöpfungsakten, kommt, ist der Geist da. Er schwebte über den Wassern. Man sagt auch, er brütete über den Wassern. Ein schöpferischer Geist. Und dann erst sprach Gott. Und sein Wort ward Befehl. Und Befehle sind dazu da, ausgeführt zu werden. Wie auch immer das geschah, wir wissen es nicht. Aber es wurde ausgeführt. Und dann kam die Schöpfung in die Gänge. Es bewegt und regte sich. Das Licht strahlte auf. Man erkannte auf einmal den Unterschied zwischen hell und dunkel. Und was war dann? Dann kam ein zweites Wort. Und das zweite Wort war kein Schöpfungswort. Es war ein Benennungswort. Gott benannte das, was er geschaffen hatte. Und jetzt haben wir schon die erste Berührung zu unserem eigenen Leben. In jedem von euch steckt ein Schöpfer, eine Schöpferin. Und ich weiß, dass ihr in vielen Dingen, in den vielen, vielen kleinen Dingen, eure Hände, eure Gesicht, eure Füße, euer Wesen dazu benutzt habt, Dinge ins Leben zu rufen. Aber warum auch mal nicht dieses am Beispiel der Lebenswerdung charakterisieren? Wenn zwei Menschen sich ansehen und Liebe füreinander spüren und sich begegnen, dann ist es, als wenn ein Geist über diesen beiden schwebt. Als wenn sie durch den Geist vereint werden. Die Worte, die sie sprechen, mögen töricht und hohl klingen, mögen albern sein, aber ein Geist verbindet sie. Sie brennen in Liebe zueinander. Und dieser Geist, der strebt dahin, dass diese beiden sich vereinigen sollen, dass sie sich innerlich wünschen, dass sie Körper und Seele und Geist vereinigt werden. Und dann geschieht das. Und Mann und Frau werden eins. Wir lesen es in den ersten Zeilen, sie werden ein Fleisch. Und sie haben damit einen Schöpfungsakt. Sie sind schöpferisch tätig. Eine Sache, die von einer ungeheuren Bedeutung ist, von einer Tiefe, die von einer ungeheuren Schönheit auch umgeben wird, aber auch enorm abstürzen kann, weil sie so fundamental und so brutal ist. Sie kann unermessliches Leid bringen, aber sie kann auch absolut schön sein. Und dann wird geschaffen. Und auf einmal wächst der Bauch der Mama und das Kind, welches sich in diesem Bauch aufhält, ist ebenfalls umgeben wie von einem Geist, vom Wasser getragen, vom Geist der Mama. Und das Kind hört die Stimme der Mama, es fühlt mit, es nimmt alles Mögliche auf. Ich denke auch viel mehr als das, was wir ahnen, es aufnehmen müsste. Und dann wird es geboren. Dann wird es sichtbar für alle. Was schon verborgen da war, wird auf einmal sichtbar. Und was passiert dann? Dann kommen Mama und Papa und sprechen ein Wort. Sie sprechen den Namen des Kindes. Sie geben dem Kind etwas mit, was nur Mama und Papa mitgeben können. Es muss nicht treffen. Der Name muss nicht treffen. Es muss nicht die Identität sein. Aber es ist ein Leitfaden, ein Lichtstrahl im Leben des Kindes. Und solange das Kind klein ist und nicht verstehen kann, nicht sprechen kann, ist es umgeben in einer Geistwolke. Es wird geleitet von den Empfindungen, von dem Ausdrücken von Mama und Papa und der Umgebung und wächst darin auf. Es wird quasi an die Hand genommen im geistigen Sinn. Und später setzen Worte ein. Die Worte von Eltern kommen natürlich schon seit dem ersten Tag des Kindes, also dieses Sprechen. Aber das Kind verarbeitet diese Worte erst viel später direkt als Worte. Und in jedem Wort, was gesprochen wird, schwingt ein Geist mit. Ein Schöpfungsgeist, ein Geist der Liebe. Und es mögen harte Worte gesprochen werden, es mögen Verbote gesprochen werden, es mögen geschimpft werden. Und immer ist da ein Geist der Liebe, des Sprechens, ja, ich sehe dich, ich liebe dich. Und es gibt Situationen, und das weiß ich sehr wohl, dass es in Familien wirklich furchtbare Traditionen gibt, wo Menschen es nicht gewohnt sind, sich in dieser Weise zu begegnen. Und dort wird dieser Geist der Liebe in ganz, ganz abgeschwächter Form weitergegeben. Manchmal in brutal gemeiner Form, sodass das Kind kaum noch atmen kann. Aber der Lebenswille ist stark. Das Kind spürt, dass da noch mehr ist, außer nur die Eltern. Dass dieser Lebenswille, den die Eltern hineingebracht haben, nur ein Teil von dem ist, was ihm zusteht, was ihm zufließen will. Und so lebt das Kind in einem Geist und später im Wort. Und immer mehr werden es die Worte sein, die das Kind dirigieren. Bis es eines Tages innerlich spürt, dass es loslassen muss von diesem Wort. Dass es wieder Geist werden darf. Dass es wieder dem Geist des Höchsten folgen darf und weniger an diesem Wort der Eltern leben muss. Und wenn diese Loslösung gelingt und diese Hinwendung, dieses Heben des Blickes gelingt, dann ist es wunderbar. Dann ist es etwas, was gut ist, was im Sinne der Schöpfung ist. Und so ist es wichtig, dass Menschen in ihrem Leben einen offenen Blick zum Horizont bekommen und vielleicht noch ein Stück höher. Wie ist das als Kind? Ja? Man ist auf dem Arm der Mama und irgendwann liegt man auf dem Boden, auf der Kuscheldecke und der Horizont ist ganz nah. Also der geht bis zu den Stäben des Laufstalls. Er geht ein bisschen über die Brust der Mama hinaus, aber das reicht. Und dann ist das Bestreben eines Kindes, wir erleben das ja selbst auch an unserem Enkel, aber auch an den Kindern, die hier groß werden. Das Bestreben eines Kindes ist, aufrecht zu sein, den Blick zu heben, den Horizont zu erweitern. Und so sind die ganz stolz, wenn sie dann mit ihren wackeligen Beinen dann irgendwo dran stehen und gucken können und können sich nicht satt sehen an der erweiterten Perspektive der Welt. Und das geht weiter und die Kinder wachsen. Und mit jedem Zentimeter, den man wächst, nimmt der Horizont zu. Das Blickfeld wird weiter. Die Begehrlichkeit wird größer. Man wird sicherer. Und so ist es gut für einen Menschen, der aufwächst, den Blick zum Horizont und ein Stückchen weiter rüber zum Himmel immer wieder zu finden. Und wir lesen in ebenfalls in dem ersten Buch Mose in Kapitel 4 eine Begebenheit, die das wiederum in einer unnachahmlichen Art und Weise beschreibt. Kapitel 4, ich lese. Der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Das Bewusstsein, dass es nicht die Eltern sind, denen das Opfer gebührt, sondern dass es der Gott, Schöpfergott im Himmel ist, der das Opfer wert ist. Das hatten die damals schon, die Brüder. Und Kain brachte ein Opfer von seinen Ackerboden. Und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde, also von den Erstgeborenen, und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Nun frage ich mich natürlich, warum blickte der Herr ausgerechnet auf Abel und nicht auf Kain? Ich weiß es nicht. Kain brachte hier so einen Erntedanktisch, ja, so einen bunten Mix von Geernteten. Schön, passt schon, wunderbar zum Angucken. Abel schlachtete ein Tier. Brutal. Na gut, vielleicht war es so beeindruckend, so, wie kann Abel das tun, dass der Herr dahin blicken musste? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum hat dein Gesicht sich gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und allein dieses Bild des Gesichtes, wie es sich senkt und wie es sich erheben soll, sagt so viel aus. Der Kain hat seinen Bruder erschlagen. Der war zornig geworden. Warum war der zornig geworden? Warum? Weil Gott ihn nicht angeguckt hat. Wer ist dran schuld? Meinte Kain. Natürlich, kann doch wohl nicht wahr sein. Aber da man Gott nicht erschlagen kann, nimmt man den Nächsten, der da mit in diesen Schuldkreis reingehört. Und so ist es passiert, dass Kain, der sehr wohl Gott im Herzen hatte, weil er ihm ein Opfer bringen wollte, dass er genau das spürte, was wohl jeder Mensch irgendwann spürt. Ich bin nicht gesehen. Ich bin nicht angesehen. Ich bin wertlos. Was bin ich? Ein Nichts. Der Herr hat mich vergessen. Ich bin gottlos. Ich bin verloren. Ich werde denen zeigen, wer ich bin. Und mit dem Senken des Blicks wird der Horizont ganz eng. Der Horizont eines Menschen verengt sich. Und er verengt sich so sehr, dass er nur noch sich selber sieht. Vielleicht den engsten Umkreis noch. Er ist nicht mehr in der Lage, darüber hinwegzublicken. Und das ist ja sehr wunderbar beschrieben. Warum hat dein Gesicht sich gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Das soll nicht heißen, dass man jetzt hochnäsig wird, sondern dass man einfach einen offenen und freien Blick hat. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Und dann kommt diese Aufforderung, aber du sollst über die Sünde herrschen. Du bist dazu bestimmt, genau das, was dich wurmt, was dich fertig macht, was in dir bohrt, was Magengeschwüre auslöst, all das zu beherrschen. Es ist nicht deine Berufung, mit diesem gesenkten Blick, mit diesem verengten Blick durch die Gegend zu laufen und anderen Menschen nachzugrollen. Das kurze Leben ist viel zu schade dafür, das zu tun. Der Mensch ist für was anderes geschaffen. Schau auf die Uhr. Wie viel Zeit bleibt dir noch? Wie lange willst du in diesem schlechten Verhältnis leben? Es lohnt sich nicht. Ja, und so sind Gesetze entstanden. Gesetze werden durch Grenzerfahrungen geschaffen. Und so gab es auch hier zudem Kain eingesetzt. Der Kain wurde nicht getötet. Normalerweise lesen wir im Gesetz des Mose, wenn jemand einen Tod schlägt, dann soll er dafür sterben. So Auge-um-Auge-Prinzip. Kain klagte noch Gott an. Und ich werde es jetzt nicht lesen, ihr könnt das gerne auch nachlesen in den ersten Versen der Bibel. Und er bekam auch noch Verständnis bei Gott. Na sowas, der Bursche. Und dann kam ein Gesetz, okay, der Ackerboden verschloss sich vor dem Kain. Das ging nicht mehr mit Ackerbau, er wurde unstet, er wurde ein Vagabund. Und dann sagte Kain, da kann mich ja jeder totschlagen. Ich habe auf einmal keine Beziehung mehr. Ich bin herausgenommen aus der menschlichen Beziehung. Und dann sagt der Gott, okay, ich mache ein Zeichen an dir. Die Menschen sind gewarnt. Wer dich totschlägt, es wird gerecht werden. Also gerecht mit Ä. Und so war ein Gesetz in der Welt. Und das ganze Gesetz von Mose basiert auf Grenzerfahrungen. Es kommt kein Mensch auf die Idee, ein Gesetz zu schaffen, wenn es nicht nötig ist. Es macht Arbeit, ist mühevoll, man vergisst es wieder, es macht keinen Sinn. Und stellt euch vor, unser ganzes Gesetz, was wir in Deutschland haben, mit den kompletten Verordnungen, mit den Bußgeldbestimmungen, sonst da was, sind alle aus Grenzerfahrung erschaffen worden. Nichts ohne Grenzerfahrung. Das ist das gesammelte Wissen, die gesammelte Information unserer vergangenen Zeit ist drin. Und wir wissen, dass natürlich Gesetze auch unaktuell werden, dass sie wieder nicht passen, dass immer mehr werden, man blickt gar nicht mehr durch. Und dennoch sind sie geschaffen, damit das Volk leben kann. Damit wir in halbwegs geordneten Bahnen leben können. Wenn das Gesetz nicht wäre, würde es Mord und Totschlag geben. Das Leben würde auf eine unterste Stufe der Existenz sinken. Wir könnten uns als Volk nicht halten. Wir würden zusammenbrechen. Wir würden untergehen, wie manche hochstehende Kultur untergegangen ist. Gnadenlos. Das Gesetz hat seinen Sinn. Und so lesen wir aber auch im Gesetz, zum Beispiel in dem Grundgesetz, Artikel 1. Danke. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wow, was für ein Satz. Wie soll man den befolgen? Hier in diesem Artikel des Grundgesetzes ist etwas geschrieben, dass es nämlich nicht so einfach ist, jetzt dieses Gesetz genau zu befolgen, wenn man nicht den Grundsatz im Kopf hat. Und der Grundsatz unseres Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Merkt euch das. Oder Straßenverkehrsordnung. Ja, was gibt es alles für volle, sinnvolle und weniger sinnvolle Regeln, wo man alles mit dem Fahrrad nicht fahren darf? Ich weiß, aber es fällt mir sehr schwer, das so zu verstehen. Aber der erste Paragraph, der gefällt mir. Den halte ich. Den mag ich. Wie ist der? Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Die Grundforderung, genau. Und so war es zur Zeit Jesu. Und er wurde gefragt, Matthäus 22. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, der versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Ha, jetzt haben wir ihn. Jetzt bin ich aber gespannt. Normalerweise heißt es doch, das ganze Gesetz in seiner Gesamtheit ist zu halten und zu pflegen. Und wenn jetzt einer daherkommt und sagt, nee, das ist wichtiger als das, dann heißt es doch so viel, als wenn, naja, das ist nicht so wichtig, das muss man nicht unbedingt befolgen. Ja? Aber das ist wichtig, darauf muss man Augenmerk geben. Und genau darauf lässt sich Jesus ein und spricht. Jesus sprach aber zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand, mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und dem ganzen Verstand, dem Herrn, dein Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das hat er aus dem Gesetz Moses. Was passiert mit uns, wenn wir dieses Gebot ernst nehmen? Zum einen, unser Blick wendet sich ab von uns selber. Also mein kleiner Horizont, völlig unwichtig. Ich habe eine Liebesbeziehung zum Höchsten. Eine Liebesbeziehung, wisst ihr, was das heißt? So wie ein Liebespaar. So wie, als wenn mein Gedanken immer dahin strebt. Also ich gebe zu, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob das so eine Liebespaarbeziehung ist bei mir, aber zumindest finden meine Gedanken immer wieder dahin und sie finden ihre Ruhe darin und sie finden ihren Trost darin, bei dem Höchsten des Himmels zu sein. Und selbst wenn ich auf unsicherem Weg bin, wenn mir was nicht gelingt, wenn ich irgendwo denke, ist das jetzt so richtig, was ich tue, so weiß ich doch diesen Blick. Ich brauche meinen Blick nicht zu senken, weil, wie sagt David, vor wen renne ich denn weg? Er sieht mich sowieso. Es ist okay. Und so entsteht eine Beziehung zum Höchsten, die meinen Blick wieder heben lässt, die zum Horizont und darüber hinausgeht, die mein Feld wieder reich und weit macht. Ist ja interessant. Das soll das Wichtigste sein? Das ist doch so schwammig, so. Ja, da kann ich doch alles tun dann, oder? Ich meine, ich hätte irgendwas Handfestes erwartet. Zumindest, du sollst nicht töten. Das wäre doch mal was, ne? Da können wir sagen, oh, da gibt es keine Diskussion. Und dann sowas. Und dann sagt Jesus, das ist das größte und erste Gebot. Wichtigeres gibt es nicht. Na gut, kleiner Nachsatz von Jesus. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das heißt für die, die Jesus nachfolgen, viel mehr braucht ihr nicht. Das ist die Grundlage. Das ist die geistige Grundlage des Christentums. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ups. Also schon mal eine Mühe. Also Nächster heißt nicht den Menschen in irgendeinem fremden Land, den ich nicht kenne, sondern der Nächste heißt der, das ist der, mit dem ich lebe, der in meiner Nähe ist oder der mir über den Weg läuft. Der mir gerade am Nächsten ist. Also logisch, ja. Also jetzt ist gerade Gabi am Nächsten. Ja, also du bist jetzt meine Nächste. Also wirklich, der mir begegnet. Und den soll ich lieben, wie ich mich selbst liebe. Und das wird, wie Jesus schon andeutet, nur gelingen, wenn ich diesen Blick zum Vater habe. Was passiert? In dem Augenblick, wo ich eine Liebesbeziehung zum Vater im Himmel aufbaue, gewinne ich ein Stück seine Perspektive. Und stellt euch vor, eine Familie, zwei Söhne, Vater, Mutter. Die Söhne bekriegen sich. Die Eltern lieben beide Söhne. Jetzt beginnt der eine Sohn, dieses Gesetz ernst zu nehmen und liebt Papa und Mama und gewinnt ihre Perspektive, den anderen Sohn zu sehen. Dem fällt sein Frust ab. Der sagt, stimmt, der ist zwar anders und komisch und macht manches falsch, aber die Eltern lieben ihn. Ich werde ihn auch lieben. Es ist okay. Natürlich, wie konnte mein Gesichtsfeld so eng sein? So ungefähr ist dieses Prinzip des Himmelreichs. Und es nützt nichts, diese vielen kleinen Gebote zu befolgen am Weg, wenn ich nicht diese höhere Perspektive, diese Geistperspektive bekomme. Nichts ist gefürchteter im öffentlichen Dienst, als wenn Bedienstete Dienst nach Vorschrift machen. Also das ist der Dienst des Buchstabens, weil dann wird nämlich nichts mehr. Wenn man den Geist einer Firma nicht durchdrungen hat, dann kann man machen, was man will, es wird nicht gut sein. Und dazu ist es wichtig, dass man zum Beispiel darauf achtet, was der Chef möchte und wie er auch den Laden entfaltet haben möchte. Wenn man im Betrieb in dauernder Opposition zu seinem Chef lebt, ist das nicht in Ordnung. Es gibt Probleme. Ich grenze mich ein, mein Gesichtsfeld wird enger. In einer menschlichen Beziehung, Partnerschaft, ist es das Gleiche. Wenn ich immer darum kämpfen muss, dass ich auch ja, wirklich auch mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Wünschen zum Zuge komme, wird das nicht passen. Es kommt zu einer Bitterkeit hinein. Und das Leben wird zur Last. Es wird mühevoll. Aber wenn Menschen darauf achten, was der andere möchte, in Gegenseitigkeit, denn es ist gar nicht mehr so schlimm, wenn ich mal einen Wunsch nicht erfüllt bekomme, wenn ich mal zu kurz komme, mal nicht gesehen werde, weil ich weiß, der Höchste, der Vater im Himmel sieht mich. Der blickt mich an und wertschätzt mich. Und nun ist die Frage, was passiert nun mit dem Gesetz? Wie sollen wir mit dem Gesetz umgehen? Sollen wir es jetzt einfach nicht beachten? Ich sage mal so, das Gesetz ist eine lange Tradition vom wertvollen Wissen. Und es ist nicht gut, Gesetze zu missachten. Das würde nur meine Kurzsichtigkeit zeigen. Ich weiß, dass ich die nie alle halten kann. Ich weiß, dass ich nie alles verstehe. Aber das Gesetz hat seinen Wert und seinen Sinn. Das sagt Paulus übrigens ganz toll in 2. Korinther 3, der uns auch tüchtig gemacht hat, ab Vers 6, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Aber wenn schon der Dienst des Todes mit dem Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, das heißt, der war gar nicht so schlecht, der war schon, hatte schon was Faszinierendes, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie viel mehr wird nicht der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Und so möchte ich das auch verstanden wissen. Einfach hier diese Bibel, diese Sammlung von Erzählungen, von Gesetzen, von Geboten, von Erfahrungen, Jesus sagt, nein, das bleibt. Das ist tradiertes Wissen. Das ist Wort Gottes. Das ist wichtig für uns. Nicht verachten. Aber nicht daran zerbrechen. Und das macht Jesus ja auch als Vorwurf gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die hatten darauf geachtet, dass man wirklich jedes kleine Gesetz ernst nimmt. Das Verzehnten zum Beispiel. Dass man wirklich das Zehnte den zehnten Teil Gott gibt. Und dann kamen die an, dass man auch dann die Gewürze auch verzehnte, dann von dem Kümmel zehnten Teil abmachen für Gott. Ist gar nicht schlecht gedacht, ich finde das nicht so schlimm. Aber man kann es übertreiben. Und das kritisiert Jesus. Und er sagt, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, das hättet ihr tun sollen und das andere nicht lassen. Ihr blinden Führer. Und jetzt wird Jesus so richtig liebevoll zu denen. Also ich meine, also er schimpft. Er ist richtig schimpfig wie Eltern auf ein Kind, welches den falschen Weg geht. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seiet, also mit so einem Sieb, und das Kamel aber verschluckt. Also völlig unverhältnismäßig. Ihr habt das Verhältnis verloren. Ihr wisst gar nicht mehr, was ihr tut. Und Jesus schimpft deswegen nicht, weil er jetzt Hass auf den hat, sondern weil die das Volk verderben damit. Deswegen, er sieht das Volk, wie das Volk im Prinzip in diesen vielen kleinen Händel zerrieben wird und das Wesentliche aus den Augen verliert. Und da muss Jesus einschreiten, der sagt, ihr blinden Führer, achtet auf das Wesentliche, das ist wichtig. Und so darf es uns auch gehen. Wir dürfen das, was hier geschrieben steht, dürfen wir achten und respektieren. Und wir lesen es im Psalm 119, dass man eine riesige Freude daran haben kann. Vers 14. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude. Mehr als an allem Reichtum. deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. Das heißt, man kann seine Gedanken rumlagern um dieses Gesetz und man kann sich drin freuen und man kann drin aufgehen. Und ich finde das ganz faszinierend, über einzelne Gesetze und Gebote nachzudenken und dann zu sehen, oh, was für eine Tiefsinnigkeit dahinter steckt. Und wenn man dann diesen Sinn ergriffen hat, dann fällt es leicht, auch in der entsprechenden Lebenssituation dann so zu handeln, dass man dieses alte Wissen beachtet und nicht ins nächste Fettnäpfchen tritt. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist für mich zumindest eine der ganz großen Freuden, dass hier aufgerufen wird, zu lernen, darin zu wachsen und zu fragen, warum. Ich finde es in der heutigen Zeit, in der das Christentum doch stark in Zweifel gezogen wird, alles andere als dienlich, wenn Menschen sagen, na Gott wird sich schon was bei gedacht haben. Oh, nein, dann möchte ich lieber so lange suchen und forschen, bis ich den Sinn dahinter gefunden habe. Bis ich es verstanden habe, warum dieses Gesetz wichtig ist und warum es nicht außer Acht gelassen werden darf. Es heißt nicht, dass ich es eins zu eins befolgen muss. Das sagt ja Jesus zu den Jüngern, oder als die dann Jünger dann am Sabbat dann die Ähren rauften und ein bisschen was aßen und dann kamen wieder die Gesetzeslehrer und haben gesagt, du darfst aber nicht, das ist am Sabbat verboten. Und dann sagte Jesus, wie sagte er, wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Und so sollte auch der Sabbat nicht zu verachten sein. Aber er will eingeordnet werden in das große Ganze, in dieses Doppelgebot der Liebe. Und so sind wir dazu berufen, über die Sünde zu herrschen. Wie gelingt das? Also ich weiß, wie schwer das ist, wenn man so einmal drin ist, in diesem dann rauszukommen. Also man möchte, man denkt, es ist wie so eine Fessel, die so den Kopf nach unten zieht. Wie kann man diese Fessel lösen? Wie gelingt das? Kaum. Also es ist ganz schwer, dieses aus so eigenem Ermessen, eigener Kraft zu tun, wenn man mittendrin steckt. Und ich kenne nicht viele Beispiele, wo das einfach so von sich gelingt. Es mag möglich sein, aber es ist nicht viel. Aber es gibt die Möglichkeit, jederzeit sich an den Schöpfer der Welt zu wenden. Und zwar im Namen, im Sinn und Geiste unseres Herrn Jesus Christus. Der hat es nämlich versprochen, dass es geht. Der ist dafür gestorben. Der hat sich selbst geopfert, damit das möglich wird. Und dann darf ich diesen Wunsch und diese Bitte aussprechen. Herr, bitte löse meine Fesseln. Erlöse mich. Ich möchte ein Leben in dem Geist des Schöpfers führen. Ich möchte Lebensworte des Geistes von dir empfangen. Und mit diesem Gebet gebe ich, vielleicht auch in großer Not, alle Autorität über mein Leben dem Höchsten. Und die anderen Autoritäten, denn diese Fesseln sind ja eigentlich alles nur menschliche Autoritäten, die dahinter stehen. Das sind nicht irgendwelche Stricke aus dem Baumarkt. Das sind menschlich gesprochene Worte. Das sind Menschen, die über meinem Leben gebieten wollen. Das mögen Verwandte sein, das mögen Eltern sein, das mögen Geschwister sein, das mögen Arbeitskollegen sein, das mögen schon lange gestorbene Urahnen sein, die irgendwann mal was gesprochen haben. Das sind alles Fesseln, die den Blick runterziehen können, die mein Leben zur Hölle machen können. Und diese Fesseln löse ich, indem ich die Autorität über mein Leben den Höchsten ganz allein gebe. Und das sagt auch Jesus. Jesus sagt, als wieder mal so die Bande der Verwandtschaft und Bekanntschaft ihn fesseln wollte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder, die das Wort Gottes hören und tun? Die sind meine Mutter und die sind meine Brüder. Klare Ansage. Und in dem Augenblick, wo ich die Autorität ihm gebe, geschieht dieses, geschieht die Möglichkeit des Liebesverhältnisses. Und auf einmal merke ich, wie gering und doch wie klein und wertvoll mein Leben ist. Es ist gar nicht mehr so wichtig. Ich muss gar nicht mehr darum kämpfen. Ich muss keine Pyramiden bauen. Ich muss nichts Großes vollbringen, um anerkannt zu werden, um gesehen zu werden. Sondern ich bin gesehen. Ich bin geliebt. Ich bin anerkannt. Und ich kann in dieser Anerkenntnis handeln. Ich kann aufgehen. Ich kann schaffen. Ich kann leben. Und das wünsche ich uns sehr, dass wir jeden Tag neu mit dieser Chance beginnen. Und selbst die, die schon lange, lange, lange als Christ leben, selbst die sind in Gefahr. Die Sünde lagert vor der Tür und begehrt. Und wir dürfen jeden Tag neu beginnen. Wir dürfen jeden Abend neu überlegen, was war Mist, was war gut. Den Mist ablegen, vor Gott bringen, das Gute dankbar entgegennehmen und den nächsten Tag als neue Chance des Lebens zu begreifen. Ungeplant. Terminkalender, Fessel. Ist wichtig und gut, aber er soll mich nicht fesseln. Sondern das ist wichtig, was der Herr im Himmel in mein Leben reinschreibt. Und dazu segne uns Gott. Dazu gebe er euch das Rechte. Tun und auch die rechte Einstellung. Amen.